Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Ich glaube, jetzt habe ich eure Kanzeltür ein bisschen beschädigt. Ich bin nicht in genügend demütiger Haltung heraufgekommen. Wir haben gerade, liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium, das Osterevangelium nach Markus gehört, das eigentlich die konzentrierteste Fassung ist. Bei Matthäus, wenn wir es jetzt nochmal hören, werden wir vieles wiedererkennen, aber auch einiges entdecken, was bei Markus nicht vorkommt. Ich lese aus dem 28. Kapitel bei Matthäus. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, der Anfang klingt noch ganz gleich, als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach. Da kommen zwei: Maria aus Magdala und die andere Maria. Da gab es ja mehrere Varianten. Es war aller Wahrscheinlichkeit nach Maria, die Frau des Klopas, um nach dem Grab zu sehen. Aber dann verändert sich's. Dann ist nicht die Situation des leeren Grabs und des Jünglings, sondern es kommt die Beschreibung, was geschehen ist, als Jesus auferstanden ist. Es geschah ein großes Erdbeben. Das gleiche Naturereignis wie am Karfreitag. Als Jesus stirbt, bebt auch die Erde. Wenn Großes geschieht, dann erzittert selbst der Erdball. Und der Engel des Herrn kam vom Himmel und wälzt den Stein von dem Grab weg und setzt sich ganz locker drauf. Eine Gestalt wie ein Blitz, ein Gewand weiß wie der Schnee, damit er auch deutlich als das zu erkennen ist, was er tatsächlich ist. Und die Wachen, die man hingestellt hatte, um zu verhindern, dass der Leichnam Jesu gestohlen werden könnte, die erschraken aus Furcht vor diesem Engel und wurden, als wären sie tot, bewusstlos. Tiefschlaf war eigentlich ein gnädiger Akt an diesen Wachen. Denn wenn jemand auf der Wache so etwas verpasst und nicht berichten kann oder nicht verhindert, wird er in der Regel ordentlich diszipliniert. Aber bei denen konnte man ja sagen, wer schläft oder bewusstlos ist, sündigt zumindest nicht. Ne? Und dann die Frage: Ihr sucht Jesus? Ihr findet ihn hier nicht, er ist auferstanden. Das, was er angekündigt hat, dieses größte Ereignis der Menschheit, dass jemand aus dem Tod zurückkehrt, das hat stattgefunden. Und ihr beide bekommt jetzt den Auftrag, erzählt es weiter. So weit, so gut. Die beiden Marias, sie sind noch erschrocken über das, was sie erlebt haben. Aber sie gehen. Sie gehen, um den Auftrag zu erfüllen, die Botschaft von der Auferstehung Jesu weiterzugeben an die Jünger, an die, die mit ihm waren. Und dann kommt schon der nächste Unterschied. Sie sind unterwegs und sie begegnen dem Auferstandenen. Er grüßt sie, sie erkennen ihn, sie freuen sich, sie fallen vor Freude vor ihm nieder und fassen seine Füße, so wie man es mit jemandem macht, den man sehr, sehr liebt. Und bekommen den Auftrag noch einmal. Ein bisschen interessant, ne? Am Ostermontag ist ja bei unseren katholischen Geschwistern immer der Emmausgang angesagt. Die Emmausjünger, die da die beiden von Jerusalem nach Emmaus laufen, die laufen den halben Tag mit Jesus durch die Landschaft und erkennen ihn nicht. Die brauchen dann am Abend dieses Ereignis des Brotbrechens und des Segenswortes, um den Auferstandenen zu erkennen. Aber die beiden Marias erkennen ihn sofort. Das ist Jesus. Am Gruß schon kann ich ihn erkennen. Und sie nehmen den Auftrag an, die Botschaft weiterzutragen. So weit, so gut. Man kann aber jetzt auch noch mal ein bisschen weiter schauen. Was ist denn aus den beiden geworden? Denn weder in den Evangelien noch in der Apostelgeschichte wird uns noch sehr viel über Maria Magdalena berichtet. Verschwindet sie so im Dunkel der Geschichte? Es stecken hinter manchen Geschichten manche Absichten. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, vorhin bei der Epistellesung, da schreibt Paulus, der Auferstandene ist zuerst dem Kephas, also Petrus, erschienen. Also Petrus hat laut Paulus die erste Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt. In den Evangelien aber ist es Maria Magdalena. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wer war eigentlich Maria Magdalena? Wir wissen gar nicht so viel von ihr. Kunstkenner werden jetzt natürlich eine ganze Reihe von Bildern vor Augen haben, in denen eine sehr attraktive Frau mit offenem Haar zu sehen ist. Ist das Maria Magdalena, die als erstes den Auftrag bekommen hat, die Botschaft von der Auferstehung zu verkünden? Man muss es ja auch wissen, in der jüdischen Kultur, wenn eine Frau ihr wallendes Haar offen trägt, ist das ein verführerischer Akt. Und schuld an der ganzen Kiste ist ein freundlicher Herr in Rom, nämlich Papst Gregor der Große im 6. Jahrhundert, der in einer Predigt plötzlich Maria Magdalena mit der Sünderin gleichgesetzt hat, die mit ihren Tränen und ihren Haaren Jesus die Füße gewaschen hat. Und die Kunst hat aus der Sünderin dann gleich die Prostituierte gemacht, der offenen Haare wegen. Man könnte sagen, es ist ein jahrhundertealtes Mobbing. Blenden wir nochmal zurück. Wenn Sie durch Griechenland reisen, werden Sie auf etlichen Inseln und in etlichen Orten auf dem Festland Klöster und Kirchen finden, die ihre Gründungslegende auf Maria Magdalena zurückführen. Aber kommt sie in der Apostelgeschichte vor? Ist sie im Apostelkonzil dabei? Hat sie mitgeredet? Hat sie bei der Aufteilung der Missionsgebiete auch ein Stückchen Kuchen bekommen? Nichts. Kein Hinweis. Gar nichts. Es gibt sie soweit nicht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber es gibt genügend Hinweise, dass sie, genauso wie andere Frauen damals, mit im Dienst der Ausbreitung des Evangeliums gestanden sind. Und sie ist ziemlich weit rumgekommen. Nur aufgeschrieben ist nicht viel. Oder doch? Um 1866 ist im ägyptischen Nag Hammadi eine Sammlung von Papyri gefunden worden aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Also gleiches Alter, gleiche Ausstattung, fast wie die Torah-Rollen in Qumran, nur es war ein Kodex, also ein gebundenes Buch. Und es enthielt einiges Brisantes. Da wird zum Beispiel berichtet, dass bei dem Treffen der Apostel Maria Magdalena als diejenige, die zuerst den auferstandenen Herrn gesehen hatte, einige Linien vorgegeben hat. Worauf sie von einem freundlichen älteren Herrn namens Petrus, man würde heute sagen, rund gemacht wurde. Was ihr denn einfällt, hier überhaupt den Mund aufzumachen? Und Maria Magdalena, die sonst nicht auf den Mund gefallen war, schwieg in diesem Moment, bekam aber Hilfe von einem Jünger namens Levi, der seinerseits dann den Petrus wieder rund gemacht hat. Ein Fragment aus Nag Hammadi. An einer anderen Stelle wird sie auch als die Gefährtin des Herrn bezeichnet, die er ab und zu küsste. Man hat dann sofort gelesen, die er ab und zu auf den Mund küsste. Peinlicherweise fehlt in diesem Pergament, genau wo das Wort Mund stehen könnte, das Pergament. Da ist ein Loch drin. Und Menschen, die sich eng beieinander waren, so wie in Frankreich heute noch, man küsst sich bei der Begrüßung und bei der Verabschiedung, hat man gleich wieder was draus versucht zu konstruieren. Maria Magdalena, ja, die war vielleicht sogar mit dem Jesus verheiratet, hatte Kinder. Jetzt sind wir gleich bei Dan Brown und der Esoterik. Kehren wir wieder zurück zum Normalen. Was wissen wir weiter? Es gibt einige Legenden. Nach ihren Missionsreisen ist Maria Magdalena zusammen mit der Mutter Jesu und seinen Geschwistern nach Ephesus gezogen, in der heutigen Türkei. Und dort soll sie auch begraben liegen. Eine andere Legende, die sagt, sie ist doch noch ein Stückchen weiter zurückgekommen. In Südfrankreich am Mittelmeer gibt es einen Wallfahrtsort, Les Saint-Marie de la Mer, die heiligen Marias, die aus dem Meer kamen. Dort findet jedes Jahr ein großartiges religiöses Fest statt, zu dem aus ganz Europa Sinti und Roma kommen. Und noch viel mehr Touristen, die sich den Spektakel angucken wollen. Und die Legende besagt Folgendes. Nach einem Streit mit den Aposteln, den ja das Dokument von Nag Hammadi auch nachweist, habe man Maria Magdalena und die andere Maria, die Maria Frau des Klopas, und eine dritte Maria, die dunkelhäutiger war, in ein segelloses Schiff gesetzt und aufs Mittelmeer hinausgeschoben. Und durch Gottes Fügung, Wind und Strömungen sind sie quer übers Mittelmeer bis an den Ort gekommen, der heute Les Saint-Marie de la Mer heißt. Und seien dort an Land gegangen und Maria Magdalena hätte dort die Provence missioniert. Schöne Legende, aber ich wüsste keine einzige Kirche oder kein Kloster, das sich in der Provence auf Maria Magdalena zurückführt. Trotzdem, schöne Legende. Und das andere wäre eben gewesen, sie ist sogar bis England gekommen, bis Glastonbury und liege dort begraben. Das ist dann völliger Schwachsinn, aber hat einem Schriftsteller ganz schön Ruhm beschert, Dan Brown, das Sakrileg, mit ganz tollen Fantasiegeschichten. Was nützen die? Nichts. Was nützt? Es nützt, dass Maria Magdalena damals diesen Auftrag wahrgenommen hat, dass sie das, was sie erlebt hat, das, was ihr Jesus gesagt hat, den Jüngern weitergetragen hat und darüber hinaus. Wichtig ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Wichtig ist, dass er vor uns auferstanden ist, dass wir ihm dorthin auch nachfolgen können. Und wichtig ist, dass es Menschen gab, die die Botschaft weitergetragen haben. Und vielleicht für uns am allerwichtigsten, dass die Botschaft auch uns erreicht hat. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.